ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Die USA haben die Einladung Russlands zum G20-Finanzministertreffen in North Carolina verteidigt. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, man arbeite mit Russland an einer Vereinbarung, das Blutvergießen in der Ukraine zu beenden. Die USA haben zurzeit den Vorsitz der G20. Die Einladung des russischen Finanzministers hatte zuvor für Kritik gesorgt, unter anderem von Bundesfinanzminister Klingbeil. Aus Asheville, Philipp Eckstein.
Bundesfinanzminister Klingbeil betonte, bei den gemeinsamen Sitzungen vor Ort habe er Russlands Finanzminister direkt ins Gesicht gesagt, dass die russische Regierung den Krieg gegen die Ukraine beenden müsse. Dass die US-Seite Russlands Finanzminister eingeladen hat, bezeichnete Klingbeil als irritierend. Er hätte sich mehr Klarheit gewünscht, dass man ihn nicht wie einen normalen Gast empfange. Ein weiterer Punkt, der bei dem Treffen für Ärger sorgt, ist der Umgang der USA mit der Presse. So wurden mehrere Journalisten nicht für die Berichterstattung vom Tagungsort zugelassen. Darunter auch ein Reporter von Bloomberg, der Vizekanzler Klingbeil begleitet.
30 Jahre nach dem Mord an US-Rapper Tupac Shakur haben die Geschworenen den Angeklagten Dwayne Davis schuldig gesprochen. Über das Strafmaß soll im Oktober entschieden werden. Dem 63-jährigen ehemaligen Gang-Anführer droht eine lebenslange Gefängnisstrafe. Aus Los Angeles berichtet unsere Korrespondentin Antje Sieb.
Auf den erfolgreichen Rapper Tupac Shakur war vor fast genau 30 Jahren in Las Vegas aus einem vorbeifahrenden Auto mehrfach geschossen worden. Wenige Tage später war der damals 25-Jährige im Krankenhaus verstorben. Weder Waffe noch Auto wurden je gefunden. Als Beweismittel dienten dem Prozess in erster Linie die eigenen Worte des Angeklagten. In einem Buch, aber auch in Interviews und Aussagen hatte er behauptet, er habe mit im Tatauto gesessen und dem eigentlichen Schützen die Waffe gereicht. Der Mord sei Vergeltung gewesen für eine vorangegangene Auseinandersetzung.
Immer mehr Eltern in Deutschland haben finanzielle Sorgen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Kinderhilfswerks Save the Children. Besonders betroffen sind demnach Eltern mit geringem Einkommen und Alleinerziehende. Aus unserer Nachrichtenredaktion Einzelheiten von Lisa Kupper.
Gut ein Viertel der Väter und Mütter habe Sorge, die Grundbedürfnisse ihrer Familie, wie beispielsweise Heizung, Kleidung und Essen, in den nächsten 12 Monaten nicht mehr bezahlen zu können. Das ist ein Anstieg von 2 Prozentpunkten im Vergleich zum vergangenen September und sogar 12 Prozentpunkten im Vergleich zu Januar 2025. Dinge, die über das Notwendigste hinausgehen, wie neue Möbel, Ausflüge, Restaurantbesuche, Urlaube, Hobbys der Kinder oder Geburtstagsgeschenke, könne sich schon jetzt jedes fünfte Elternteil nicht leisten. Die Organisation Save the Children fordert deshalb eine Gesamtstrategie der Bundesregierung. Die aktuellen Maßnahmen gegen Kinderarmut reichten nicht aus.
Junge Arbeitslose werden in Pirmasens jetzt dazu verpflichtet, gemeinnützig zu arbeiten. Das neue Modellprojekt richtet sich an Arbeitsverweigerer zwischen 15 und 25 Jahren. SWR-Aktuell-Reporterin Alexandra Dietz.
Langfristig geht es darum, dass die jungen Bürgergeldempfänger beispielsweise einen Schulabschluss oder eine Ausbildung machen oder im besten Fall einen Job antreten. Die Maßnahme betrifft nach Angaben der Stadt Pirmasens etwa 60 bis 70 junge Leute, die bislang alle Vorschläge und Arbeitsangebote des Jobcenters abgelehnt haben. Sie sollen ab sofort mindestens ein halbes Jahr lang 20 Stunden pro Woche arbeiten, beispielsweise in der Landschaftspflege, im Sozialkaufhaus oder auch in der Kirchbergwerkstatt Möbel aufbereiten. Dafür gibt es dann 2 Euro pro Stunde zum Bürgergeld obendrauf. Wer sich verweigert, der wird zu Hause abgeholt und zur Arbeit gebracht. Unter Umständen kann dann auch das Bürgergeld gekürzt werden.
Die Deutsche Post heißt seit heute offiziell DHL AG. Beschlossen wurde das schon bei der Hauptversammlung in Bonn im Mai. Jetzt ist es umgesetzt worden, so wie auch die neue Konzernstruktur. Aus Bonn berichtet Sebastian Tittelbach.
DHL AG heißt die weltweite Konzernmutter mit Sitz in Bonn. Das deutsche Brief- und Paketgeschäft wird zu einer Tochtergesellschaft mit dem Namen Deutsche Post AG, eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft. Dieser Umbau soll rund 37 Millionen Euro kosten. Hiesige Kunden werden von der Neuorganisation kaum etwas mitbekommen. Auch für die 584.000 Mitarbeiter weltweit soll sich nach Angaben des Konzerns nichts ändern. Die Arbeitskonditionen, Gehälter, Rechte und Pflichten bleiben demnach vollständig erhalten. Auch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen gelten unverändert fort.
Die deutschen Tennisprofis Jannik Hanfmann und Tamara Korpatsch haben ihre Auftaktmatches bei den US Open in New York verloren. Damit sind beide schon in der ersten Runde raus. Aus der ARD-Sportredaktion Tim Brockmeier.
Tamara Korpatsch, gesundheitlich leicht angeschlagen, fand spät, zu spät in ihr Match gegen die Österreicherin Lilly Tagger. Am Ende ein 0:6 und 6:7 aus Sicht der topgesetzten Deutschen bei den Frauen. Nach ihr dann war Jannik Hanfmann gegen den Chilenen Alejandro Tabilo mehr oder weniger chancenlos. Der Karlsruher unterlag in 4 Sätzen und verpasste es damit, bei seiner 4. US Open-Teilnahme endlich mal in die 2. Runde einzuziehen. Da steht der Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Nach 4,5 Monaten Verletzungspause bezwang er seinen Gegner, den Russen Safin Julin, glatt in 3 Sätzen. Zuvor war auch die Titelverteidigerin bei den Frauen, Arina Sabalenka, locker in die 2. Runde eingezogen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Zwischen einigen Wolkenfeldern schaut heute im Lauf des Tages immer wieder die Sonne raus. Teilweise wird es richtig freundlich. Am dichtesten sind die Wolken ganz im Norden von Rheinland-Pfalz. Hier ist der eine oder andere kleine Schauer nicht ausgeschlossen. An den meisten Stellen bleibt es aber trocken. Und der Wind spielt auch keine Rolle mehr. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad im Westerwald und bis 26 Grad in Südbaden. Morgen ändert sich nicht viel. Es bleibt ähnlich wie heute.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Am kommenden Sonntag werden viele gebannt und auch mit Sorge nach Sachsen-Anhalt schauen. Dort wird ein neuer Landtag gewählt und die Bildung der neuen Regierung anschließend könnte schwierig werden. Und es stehen in diesem Monat noch 2 weitere wichtige Wahlen an, in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Deshalb fragen wir in unserer Serie diese Woche, was die Wahlen für den Rest der Republik bedeuten. Auch wenn Deutschland seit fast 36 Jahren wiedervereinigt ist, gibt es ganz offensichtlich noch viele Gräben zwischen Ost und West. Auf bundespolitischer Ebene setzt sich die Ostbeauftragte der Bundesregierung dafür ein, diese Unterschiede abzubauen. Aktuell ist das Elisabeth Kaiser von der SPD. Frau Kaiser, mit wie viel Sorge schauen Sie auf den kommenden Sonntag?
Naja, natürlich muss einen das bedrücken, wenn eben auch radikale Parteien so hohe Umfragewerte bekommen. Aber nichtsdestotrotz bin ich doch zuversichtlich, dass die demokratischen Akteure und Kräfte eine Mehrheit bekommen oder zumindest keine absolute Mehrheit der AfD geben wird. Aber es ist natürlich schon auch für alle in der Republik wichtig, sich genau anzuschauen, was in Ostdeutschland passiert, aber eben auch insgesamt, welche Trends wir da sehen politisch, dass eben radikale Kräfte zunehmen. Das ist ja nicht nur ein ostdeutsches, sondern ein europäisches Phänomen. Und auch in Westdeutschland sehen wir ja die Zunahme der AfD.
Frau Kaiser, Sie sind 1987 in Gera geboren. Also man könnte eigentlich sagen, Sie kennen nur das wiedervereinte Deutschland. Ist das so?
Ja, so ist es. Ich bin zwar noch zu DDR-Zeiten geboren, aber habe sie nicht wirklich aktiv und bewusst miterlebt und bin ein sogenanntes Nachwendekind. Also habe tatsächlich eher so die Transformationsjahre erlebt, aber die waren ja natürlich auch prägend mit Blick auf die Perspektiven von Ostdeutschen durch die Transformation.
Nun vertreten Sie im Auftrag der Bundesregierung die Interessen der ostdeutschen Bevölkerung, auch weil diese sich kaum gehört und gesehen fühlt. Wie erklären Sie sich das?
Naja, zum einen ist es so, dass, ich habe es schon angesprochen, die Jahre der Transformation sich auf die Biografien stark ausgewirkt haben. Das waren mit der Wiedervereinigung verschiedenste Gefühle verbunden, große Erwartungen, teilweise auch Ängste. Und was die Ostdeutschen erlebt haben, war vor allen Dingen eben großer industrieller Abbau sozusagen, hohe Arbeitslosigkeit, Abwanderung von jungen Menschen und vielen Frauen. Und das wirkt sich natürlich auf eine Gesellschaft aus. Und wir haben in weiten Teilen Ostdeutschlands eben noch sehr geringe Einkommen. Immer noch das Vermögen ist immer noch unterschiedlich, eben schlecht ausgeprägt im Vergleich zu Westdeutschland. Und gerade in den ländlichen Regionen spürt man dann eben auch die Abwanderung sehr stark. Und all das macht sich eben auch bemerkbar in der Frage, wie man auf Politik schaut, wie man auf das Funktionieren von Demokratie schaut, wenn man eben diese Erfahrungen gemacht hat.
Vieles dreht sich ums Geld und Geld ist ja durchaus einiges in den Osten geflossen aus dem Westen. Da sagen jetzt viele Westdeutsche, haben wir doch eine Menge getan, aber Geld hat ja offenbar nicht gereicht. Was hätte es denn Ihrer Meinung nach noch gebraucht, statt Geld oder zusätzlich zum Geld?
Ja, also natürlich waren die Unterstützung zum Aufbau Ost total wichtig. Ich glaube, was ein Problem dabei war, dass es immer das Narrativ gab, der Osten muss sich dem Westen angleichen. Aber wir haben keine homogene Region in ganz Deutschland. Jede Region ist unterschiedlich. Und ich denke dabei auch daran, dass wir eben auch das schaffen müssen, dass wir eben investieren in die Region, die strukturschwächer haben. Und die Ostdeutschen haben eben erlebt, dass sie medial, aber auch in anderen Zusammenhängen immer wieder als die irgendwie Defizite haben, dargestellt werden, die noch aufholen müssen, wo es irgendwie alles schwierig ist. Und das zieht sich ja bis heute durch, der dunkle Osten, in dem alle irgendwie rechts wählen. Das ist ja ein großes Vorurteil, was sich so mitträgt und was sich in die Köpfe eingeprägt hat. Und dabei dem entgegenstehen aber auch eine starke Zivilgesellschaft, die sich für Demokratie einsetzt, die sich für eine lebendige Gemeinschaft einsetzt und eben auch prosperierende Regionen und auch sogar Zukunftsregionen, die sich sehr positiv entwickeln. Und dieses Bild wird eben nur sehr einseitig gezeigt. Und ein wesentlicher Faktor, warum eben auch sich Ostdeutsche nicht gesehen fühlen, liegt eben auch daran, dass sie nicht repräsentiert sind in den Entscheidungsetagen, in der Wirtschaft, in der Justiz, in den Medien, in der Kultur, in der Verwaltung. Also an all diesen Bereichen sind Ostdeutsche gemäß ihrem Bevölkerungsanteil nicht gut repräsentiert, selbst in Ostdeutschland nicht. Und das wirkt sich eben auch darauf aus, dass man das Gefühl hat, man hat gar nicht die Vorbilder, aber auch nicht die Entscheidungsmöglichkeiten. Meine Perspektive wird gar nicht mit einbezogen. Und das muss sich eben auch ändern.
Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser von der SPD, in unserer Serie diese Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die EU-Verteidigungsminister beraten heute in Irland über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine. Thema wird auch die russische Schattenflotte sein, wie die EU-Außenbeauftragte Kallas mitteilte. Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz berichtet.
Rund 680 Schiffe hat die EU schon auf die Sanktionsliste gesetzt. Damit soll der russische Ölverkauf verhindert werden. Bald könnten weitere Schiffe dazukommen, aber auch Sanktionen gegen russische Einzelpersonen sind im Gespräch. Die Europäische Union will weitere Strafmaßnahmen gegen Russland verhängen. Ein Grund sind die anhaltenden Angriffe gegen die Ukraine, aber auch die zunehmende Bedrohung für die Gemeinschaft. Hinter den zahlreichen Drohnen- und Störaktionen der vergangenen Monate vermuten viele Politiker Moskau. Sicherheitsexperten zählen auch den versuchten Drohnenanschlag auf dem Leipziger Flughafen dazu.
In Deutschland beginnt das neue Ausbildungsjahr. Allerdings gibt es aktuell deutlich weniger Ausbildungsplätze als im Vorjahr. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das zeigt die Arbeitsmarktstatistik der jeweiligen Regionaldirektionen der Bundesagentur für Arbeit. Aus unserer Wirtschaftsredaktion Tamara Land.
In Baden-Württemberg haben die Betriebe und Unternehmen den Arbeitsagenturen knapp 65.000 Ausbildungsstellen gemeldet. Das sind fast 10% weniger als im vergangenen Jahr. In Rheinland-Pfalz wurden knapp 22.000 Ausbildungsstellen gemeldet, ein Rückgang von fast 7%. Trotzdem sind in beiden Ländern noch mehr als ein Viertel der Ausbildungsplätze unbesetzt. In Baden-Württemberg werden besonders im Einzelhandel Azubis gesucht, aber auch in Zahnarztpraxen und im Bereich Lagerlogistik sind noch viele hundert Stellen offen. In Rheinland-Pfalz suchten Ende August noch gut 4.000 junge Menschen einen Ausbildungsplatz. Auf der anderen Seite gab es mehr als 5.000 offene Stellen. Rein rechnerisch könnte also jeder Bewerber einen Platz bekommen. Die Arbeitsagenturen beider Länder rufen junge Menschen dazu auf, sich jetzt noch zu bewerben. Auch im Nachvermittlungszeitraum bis Dezember gäbe es noch gute Chancen, sich einen Ausbildungsplatz zu sichern, betont die Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Baden-Württemberg, Sabine Schultheiß.
In Rheinland-Pfalz wird die bundesweite Krankenhausreform konkreter. Das Bundesgesundheitsministerium teilt heute mit, welche OPs und Behandlungen die rund 80 Krankenhäuser im Land künftig anbieten dürfen. Aus der Redaktion Landespolitik Gernot Ludwig.
In den vergangenen Monaten konnten die Kliniken sagen, welche Leistungen sie anbieten wollen. Innere Medizin zum Beispiel, allgemeine Chirurgie oder Geburtshilfe. Anschließend wurde geprüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Heute stellt der Gesundheitsminister das Ergebnis vor. Kliniken, die damit unzufrieden sind, können eine Stellungnahme einreichen, um so die Entscheidung des Landes gegebenenfalls zu ändern. Die Krankenhausreform tritt bundesweit am 1. Januar in Kraft. Dann zahlen Krankenkassen nur noch Leistungen, die das Land den Kliniken zugewiesen hat. Die Reform hat zur Folge, dass die Zahl der klassischen Krankenhäuser zurückgeht und Patienten für planbare Eingriffe im Einzelfall weitere Wege in Kauf nehmen müssen.
Die Deutsche Bahn will ab heute an weiteren Bahnhöfen ein Alkoholverbot durchsetzen. Hintergrund ist ein Vorfall im Juli bei Karlsruhe, als ein mutmaßlich betrunkener Fahrgast einen Bahnmitarbeiter aus dem Zug gestoßen hat. Das Verbot wird nun Schritt für Schritt in ganz Deutschland eingeführt, um für mehr Sicherheit zu sorgen, so die Bahn. Einzelheiten von Frieda Kümmerer.
An einzelnen Bahnhöfen wie in Mannheim und Heidelberg gilt bereits schon länger ein Alkoholverbot. Das flächendeckende Verbot in Deutschland kommt schrittweise, so die Bahn. Los geht es heute in Berlin, Kiel und Braunschweig. Das heißt, für Fahrgäste in Baden-Württemberg ändert sich ab heute erstmal noch nichts. Ab wann genau beispielsweise dann auch Stuttgart, Ulm oder Karlsruhe von der neuen Regelung betroffen sind, kann die Bahn auf SWR-Anfrage nicht beantworten. Nur so viel. In 6 Wochen, am 15. Oktober, soll dann deutschlandweit das Alkoholverbot gelten. Und dann eben auch an allen knapp 700 Bahnhöfen und Haltepunkten in Baden-Württemberg. An den betroffenen Bahnhöfen werde dann unter anderem mit Durchsagen und Aushängen auf das neue Verbot hingewiesen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute ist die CDU-Politikerin Silvia Breyer genau ein Jahr im Amt der Bundestierschutzbeauftragten. Ein Jahr, das aus Sicht unseres Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems nicht unbedingt effizient genutzt wurde.
Das einjährige Jubiläum der Tierschutzbeauftragten wird heute also im Landwirtschaftsministerium gefeiert. Wobei das nicht ganz korrekt ist. Jubiläen fangen ja eigentlich erst nach 5 Jahren an. Und feiern ist wahrscheinlich auch nicht richtig. So viel wahrnehmbar gemacht hat Silvia Breyer nämlich bisher auch noch nichts. Verirrt man sich mal auf die offizielle Webseite der Tierschutzbeauftragten Silvia Breyer, ist der neueste Eintrag unter Aktuelles nämlich vor ziemlich genau einem Jahr die Berufung der Tierschutzbeauftragten Silvia Breyer. Ist also wirklich nichts Berichtenswertes in den ersten 365 Tagen im Amt passiert? Als gelernter Journalist weiß man natürlich zu recherchieren. Und siehe da, im Bereich der Pressemitteilungen sind dann doch sage und schreibe 10 News untergebracht. Fast eine gute Tat pro Monat also. Darunter Knüller wie die Förderung der Entwicklung und Erprobung eines emissionsfreien und multifunktionalen Nordseefischkutters, zu der Frau Breyer etwas zu sagen hatte. Oder, mein persönlicher Favorit, der Auftakt des runden Tisches Torfminderung auf der internationalen Pflanzenmesse in Essen. Gänge da nicht noch mehr für das Tierwohl in Deutschland? Das weiß wahrscheinlich nur Silvia Breyer selbst. So wie es ist, untermauert sie aber doch eher das Argument der Union, dass es eher weniger Bundesbeauftragte bräuchte als mehr.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.